Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger. Herzlich willkommen zum Sport am Freitag mit viel Fußball. Und da starten wir natürlich mit dem Auftakt des vierten Spieltags in der ersten Liga. Auf dem Papier kein Knaller. Augsburg empfing Mainz, 11. gegen 15. Klingt nach Mittelmaß. Beide Teams aber boten ein ganz flottes Spiel. André Siems.
Zwei Konter, 13. und 15. Minute brachten die Mainzer nach vorne. Sieb und Burkhardt, dann allerdings das 1:2 aus Sicht des FCA durch Schlotterbeck. Und als sie dachten, das wäre vielleicht schon der Halbzeitstand, gab es noch eine gelb-rote Karte für Amiri. Die Mainzer also seit der 35. Minute nur noch zu 10. 2:1 der Halbzeitstand, aber die Mainzer kamen wie verwandelt raus aus der Kabine. 49. 3:1 Führung, dann die Augsburger wieder mit SNDs Anschluss. Treffer, der dann allerdings in der 70. Minute mit glattrot runter musste nach einer Tätlichkeit. Trotzdem, der FCA rannte an, hatte dicke Gelegenheiten durch Vargas, Fallrückzieher, Meunier und davor auch noch SND, bevor er vom Platz musste. Aber der Ball wollte einfach nicht reingehen. Am Ende gewinnt Mainz sehr, sehr glücklich mit 3:2 beim FC Augsburg.
Von der ersten in die zweite Liga, da präsentierte sich Erstliga-Absteiger Darmstadt bis heute desolat. 2 Punkte aus 5 Spielen bislang waren jämmerlich. Und in der ersten Halbzeit auf Schalke sah es für Darmstadt heute wieder grausig aus. Dann aber kam Darmstadt zurück und Schalke brach ein. Stefan Kausen.
Was ist bitteschön mit Schalke los? Wenn du 3:0 führst nach 38 Minuten durch die Tore von Mohr, Silla und Schallenberg, dann musst du doch zu Hause gewinnen. Aber 60.000 pfiffen am Ende, weil die Darmstädter 5 Tore schossen. Kurz vor der Pause, Elfmeter, das 1:3, dann Dreierpack von Littberg und am Ende Lopez. Schalke entsetzt, Darmstadt gewinnt dieses Fußballwunder mit 5:3.
Die 4. Niederlage im 6. Spiel für Schalke-Trainer Karel Gerards wächst der Druck. Auch wenn sich der Belgier weiter gelassen gibt.
Ja, für mich war es kein Final Game. Ich habe das Spiel vorbereitet, gleich alle anderen Spiele. Und morgen ist ein neuer Tag, ganz klar für mich. Mein Motto ist immer weitergehen. Wenn es gut geht auch, wenn es nicht gut geht auch, so, ich gehe weiter.
Im Duell zwischen Paderborn und Hannover ging es um den Anschluss an die Spitze. Und den haben die Westfalen gehalten. Christian Schulze.
Dieser Paderborner Heimsieg hing an wenigen Sekunden. Eigentlich sollte Ilja San seine 77. Minute schon ausgewechselt werden. Doch weil an der Seitenlinie noch nicht alles bereit war, bekam Ansa den Ball noch einmal links am Strafraum, dribbelte die Torlinie entlang und schlenzte zum 2:1-Sieg ins lange Eck. Zuvor war es ein ausgeglichenes Spiel mit vielen Torchancen. Die etwas besseren Möglichkeiten hatten sogar die Gäste. Doch aus eigener Kraft schaffte Hannover an diesem Abend kein Tor und verlor auch das 6. Auswärtsspiel in Paderborn. Bereits nach 9 Minuten waren die Hausherren durch Kostuns in Führung gegangen. Hannover zeigte sich aber nicht geschockt und war voll drin im Spiel. Der Ausgleich nach 20 Minuten fiel jedoch mit viel Glück. Paderborns Torschütze Kostuns fälschte einen Flankenball ins lange Eck. Danach stand es lange 1:1 bis zur letzten Aktion von Paderborns Ansa.
Auch in der ersten Bundesliga der Frauen wurde heute gespielt. Da ist Leipzig an Werder vorbeigezogen. Vom Heimsieg der Leipziger gegen Bremen Philipp Weißkirch.
Von Beginn an schenkten sich beide Teams nichts. Außennetz Leipzig, Lattentreffer Bremen, Abseitstor Leipzig. Dann aber in der 7. Minute stand es tatsächlich 1:0 für die RB-Frauen. Fehler von Werders Keeperin, die viel zu weit vorne stand. Lydia Andrade umkurfte sie und traf zur frühen Führung. Danach wurde es mitunter hitzig. Vor den Strafräumen allerdings beruhigte sich die Partie. Doch kurz vor der Pause hatten die Gäste die dicke Chance zum Ausgleich, scheiterten aber an der Latte. Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischte dann Leipzig. 50. Minute das 2:0. Ein sehenswerter Treffer ins Eck durch Neuzugang Giovanna Hoffmann. Ausgerechnet, denn sie hat Geburtstag und spielte in der Jugend für Werder. Bremen versuchte danach zu drücken, hatte Möglichkeiten, aber für RB brannte nichts mehr an. Leipzig gewinnt mit 2:0, bejubelt den zweiten Saisonsieg. Bremen kassiert die erste Niederlage.
Der Frauenfußball in Deutschland, der wird immer stärker. Den Aufwärtstrend fördern natürlich sportliche Erfolge, natürlich aber auch Großereignisse. Welt- oder Europameisterschaften im Land sorgen für Rückenwind. Das weiß man auch beim DFB und deshalb bewirbt man sich um die Frauen-EM 2029. Martina Knief.
Nach der Euro ist vor der Euro. Die begeisternde EM der Männer in diesem Sommer ist bei vielen noch präsent. In 5 Jahren sollen die Frauen im Mittelpunkt stehen. Bis zum kommenden Dienstag muss die Interessenerklärung des DFB für die Bewerbung der EM 2029 an die UEFA übermittelt werden. Präsident Bernd Neuendorf sagt in einer Mitteilung des Verbandes, dass die Bewerbung ein Leuchtturmprojekt sei und einen zusätzlichen Schub für die Bereiche Frauenfußball und Frauen im Fußball geben werde. Bis zum 28. August 2025 müssen alle rechtlichen Dokumente abgegeben werden. Im Dezember des Jahres wird dann der Ausrichter der Euro 2029 der Frauen bekannt gegeben. Interesse an einer Ausrichtung haben bisher Polen, Portugal und Dänemark-Schweden in einer gemeinsamen Bewerbung bekundet. Die nächste Frauenfußball-Europameisterschaft findet im kommenden Jahr in der Schweiz statt.
Seitdem vor kurzem bekannt wurde, dass es im deutschen Amateurfußball zu Spielmanipulationen gekommen sein soll, sind die Vereine und der DFB in Aufruhr. Bislang gab es keine Beweise, jetzt aber hat ein langjähriger Oberliga-Fußballer dem NDR bestätigt, früher selbst Spiele manipuliert zu haben. Tom Gerntke berichtet.
Dass Spielmanipulationen bis vor wenigen Jahren keine Seltenheit im Amateurfußball waren, bestätigt nun ein langjähriger Oberliga-Kicker dem NDR. Er will anonym bleiben, seine Aussagen könnten von strafrechtlicher Relevanz sein. Wir haben seine Stimme deswegen nachgesprochen.
Damals gab es eine Quote. Du hast dann geguckt, wo stehst du in der Tabelle und gegen wen spielst du. Und dann war das immer ganz einfach. Du hast 100, 150 oder 200 Euro auf den Sieg des Gegners gesetzt. Dann hast du mit dem oder dem gesprochen. Im Spiel hast du dann am Trikot gezupft oder mit dem Keeper gesprochen und ihm einen Hunderter angeboten. Da haben alle mitgespielt.
Zu seiner aktiven Zeit war das Wetten auf Amateurspiele, etwa beim bekannten Anbieter Tipico, noch unkompliziert möglich. Heute ist das in Deutschland verboten. Zu groß das Risiko eines Betrugs. Unser Informant selbst spricht von einem Spaß, davon, dass er damals kaum Unrechtsbewusstsein gehabt habe.
Ich habe damals alles abgegriffen, was ging. Habe viel Scheiße gebaut. Es ist, wie es ist. Ich habe alles mitgenommen.
Er selbst hätte mit dem Wetten Tausende von Euro verdient. Welche Partien er manipulierte, will der langjährige Oberliga-Fußballer nicht sagen.
Am Ende war das immer so ein Straßending. Wenn du etwas machst, dann hältst du dein Maul und fertig.
Nicht immer sei der Plan aufgegangen. Manchmal das Geld einfach weg gewesen. Schiedsrichter aber, so versichert uns der Informant, sei nie in die Manipulation involviert gewesen. Die Anzahl der verschobenen Begegnungen könne er nicht beziffern. Aber es waren sehr viel mehr als bislang vermutet.
Man hat immer geguckt, wie man am leichtesten Geld verdient. Wenn ich einen Hunderter investiere und 150 am Ende habe, dann bringt mir das nichts. Aber wenn ich 500 investiere und 5 Mille habe, dann schmeckt das.
Tja, Zockern mag das schmecken. Fußballidealisten wird sich wohl eher der Magen umdrehen. Zurück zu Erfreulicherem zum Auftakt der Basketball-Bundesliga. Da eröffneten Bayern München und Chemnitz die Saison. Florian Hecht.
Am Ende war es eine eindeutige Geschichte für den FC Bayern. Basketball, der amtierende Meister, gewinnt mit 73-59 und das absolut souverän. Nur in den ersten 10 Minuten war die Geschichte ausgeglichen, 16-16. Danach nahmen die Bayern aber immer mehr das Heft in die Hand. Bei Chemnitz zu viele Fehler im Spiel, Ballverluste und einfache Würfe, die daneben gingen. Anders die Bayern, die immer wieder aufs Gas drücken, im dritten Viertel sogar mit einem 13-0 Lauf die Sache entschieden. 22 Punkte zwischenzeitlich der Vorsprung. Am Ende war es ein 73-59, das überzeugend war und besser. Der Werfer der Begegnung war Oscar da Silva, der junge Münchner, der neu in München spielt und einen tollen Einstand mit 19 Punkten hatte. Die Münchner gewinnen mit 73-59.
Auch die Eishockey-Liga startet in dieser Woche in die neue Saison. Zum Auftakt gestern schlug Augsburg Ingolstadt im Bayern-Duell mit 3-2 nach Verlängerung. Heute ging es weiter, unter anderem mit dem Nord-Duell. Bremerhaven gegen Wolfsburg. Dino Bernabeu.
Ein Arbeitssieg zum Auftakt. Vor mehr als 4.600 Fans in der ausverkauften Eisarena schießt Christian Weise das erste DEL-Tor der Saison für Fishtown nach 14 Minuten. In einem umkämpften Nordderby gelingt den Gästen aus Wolfsburg nach 24 Minuten der verdiente Ausgleich. Kurz vor dem Ende des zweiten Drittels dann das 2-1 für Fishtown durch Fabian Herrmann. Sein erstes Tor im ersten DEL-Spiel für den Neuzugang, der aus der zweiten Liga nach Bremerhaven kam. Im letzten Drittel gab es Chancen auf beiden Seiten mit dem besseren Ende für Bremerhaven. Miha Werlitsch und Jan Urbas besorgten dann den 4-1 Endstand. Bereits am Sonntag geht's für Fishtown weiter, dann in Schwenningen.
Außerdem spielten Mannheim gegen Schwenningen 4:3, Iserlohn gegen München 5:7, Köln unterlag dem Meister Berlin 2:6, Frankfurt Nürnberg 3:2 und Straubing Düsseldorf 7:2. In Berlin standen heute die ersten Spiele der 7. Auflage des Tennis Laver Cups an. Europa führt nach den Einzeln mit 2:1. Jetzt läuft das Doppel. Alexander Zverev spielt mit dem Spanier Alcaraz gegen das US-Duo Fritz und Shelton. Der Zwischenstand: den ersten Satz gewannen die Amerikaner. 1:0 also. Und das war's von Sport Aktuell für diesen Abend. Ich bin Bernhard Krieger und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.